Alle 2 Monate bin ich für euch in Bayern unterwegs und schaue mich ein bisschen um. Dabei komme ich an Orte, an denen ich noch nicht war, treffe Menschen, die ich noch nicht kenne und erlebe Sachen, die ich noch nicht erlebt habe. In einem kleinen oberfränkischen Ort namens Wirsberg steht das Posthotel. Darin das 2-Sterne-Restaurant Aura und mir gegenüber sitzt Alexander Herrmann, dem gehört das alles. Außerdem betreibt Alexander in Nürnberg gleich 2 Restaurants. Außerdem ist Alexander im Fernsehen zu sehen. Und außerdem, bevor ich versuche einzuführen und zu erklären, was du machst, es ist, wenn man dich googelt, um sich vorzubereiten, trifft man auf so ein Gastro-Imperium. Wenn dich jemand fragt, was machst du so? Was sagst du?
Was sage ich dann eigentlich? Es kommt immer darauf an, in welchem Umfeld. Wenn es jetzt irgendwie im Umfeld Fernsehen ist, natürlich, ja. Dann sage ich, ja, also The Taste oder da mal bei Sat.1 oder hier oder jenes und ja, zu Hause noch Hotel und Gastro. Wenn ich jetzt andererseits irgendwo bin, wo es um die Gastronomie natürlich geht, dann ist es schon so, dass ich sage, also ganz banal, es gibt ein Familienhotel eben in Wirsberg mit 40 Zimmern. Wir haben ein 2-Sterne-Restaurant, ein Bistro. Außerdem machen wir noch, man merkt jetzt schon meine Erfahrung, weil ich es oft mache, wir haben noch den Schwimmbadkiosk, den wir für den Schwimmbadkiosk hinten.
Schwimmbadkiosk, ist das ja So, wie ich es mir jetzt vorstelle?
Ja.
Schwimmbad und ein Kiosk, wo es dann...
Ja, hinten das Freibad in Wirsberg hat ja einen Kiosk und 2019 wurde der ausgeschrieben und ich habe komm, den machen wir mit.
Okay.
Und seitdem machen wir den Schwimmbadkiosk mit Currywurst und Pommes und so. Und dann habe ich in Nürnberg in einer schönen Stadtvilla 2 Konzepte unter einem Dach. Das Frankness, das Deli und dann noch das Imperial. Das ist ein Fine Dining und ich freue mich immer, dass ich temporär das Palazzo in Nürnberg immer begleiten darf. Das ist eigentlich mein Standardtext.
Dieses Food Design, das ihr hier in Wirsberg macht, findet sich davon auch irgendetwas in den Läden in Nürnberg oder haltet ihr das wirklich hier in der Sterneküche?
Nee. Also man muss jetzt sagen, dass das Imperial und auch das Aura hat ja von der Art und Weise Augenhöhe. Nur jeder hat seine eigene Konzeption. Okay. Das Aura hier auch mit der, also quasi es geht um grenzenlose Heimat. Hier geht es um sehr stark regional saisonal, weil man muss ja festhalten, wenn du hierher kommen möchtest nach Wirsberg, dann musst du daher fahren, da bist du nicht zufällig hier. Deswegen hast du auch das Recht, als Gast etwas Besonderes zu erwarten. Und was wir machen ist, dass wir mit dem Texas Longhorn Rinder bis wirklich hin zu einer grünen Papaya hier aus der Region und sonstigen Spezialitäten etwas anbieten, was er deutschlandweit kein zweites Mal kriegt. Punkt. Und das ist... Aber die Didaktik ist dieselbe. So, Nürnberg, Imperial, hier geht's darum, in Nürnberg, Nürnberg lebt von, also die Gastronomie aus meiner Sicht, aus meiner persönlichen Sicht, von 3 Pfeilern. Das ist der Nürnberger als, an sich selber, ja. Dann ist es natürlich der Messegast und ganz klar der Tourist. So. Ja, also das ist, man merkt schon, also Nürnberg ist gerade sehr angespannt aus meiner Sicht, weil es sehr viel Restaurantleistung in einer hervorragenden Qualität anbietet und das ist im Moment schon so, wo du dich justieren musst. Aber faktisch ist, auch Nürnberg hat da seinen eigenen Rhythmus und der Nürnberger Rhythmus auf dem Teller ist Eindeutigkeit und Klarheit. Wenn du in einer Stadt bist,
ja,
ich mach, pass auf, wir machen ein Maximalvergleich.
Okay.
Wir vergleichen jetzt, wir nehmen jetzt New York als Trickle-Down-Bild für Nürnberg. Okay? New York. Die Stadt ist laut, schnell, alles blinkt, hektisch ohne Ende. So. Wenn du dann in ein Restaurant hineingehst, und die haben das schon vor 10 Jahren gehabt, bist du teilweise in Restaurants reingegangen, die sind, waren erstmal so dunkel, dass du fast gedacht hast, jetzt fällst gleich die Treppe runter, weil du gar nichts mehr siehst. Die haben das natürlich auch übertrieben, ist auch New York, das war richtig dunkel.
Und kalt.
Das ist bei den New Yorkern alles, das ist immer, die Klimaanlagen ist wichtig. So, warum? Um dich von diesem hektischen Moment von draußen abzuspalten. Ja, dass du das vergessen kannst. Und jetzt springe ich nach Nürnberg. Okay? Wenn du in Nürnberg in mein Imperial gehst, möchtest du High-End-Küche haben von den Produkten. Aber jetzt kommt's. Derzeit ist es nicht angesagt, mit einer hohen kreativen Leistung in der Stadt zu agieren. Ich muss nochmal kurz auf Wirsberg zurückkommen. In Wirsberg ist es essentiell, weil du die kreative Leistung, die du nicht irgendwo vergleichen hast, die Reise wert sind. In Nürnberg wenn du, der, wie geht's der Gesellschaft? Die Menschen verstehen die Welt nicht mehr. Okay? Wir kapieren sie auch nicht mehr. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Du kapierst es nicht mehr. Du kapierst nicht, was an deiner Arbeitsstelle passiert. Du kapierst nicht die Generationen, die aufeinandertreffen. Du kapierst nicht, was in der Politik passiert. Du kapierst es mit dem Klima nicht. Du verlierst. Durch die sozialen Medien hast du auch das Vertrauen zur Wahrheit verloren. Du bist quasi in einem fast luftleeren Raum. Du weißt dich nicht mehr irgendwo zu orten. Jetzt läufst du durch diese laute Stadt. Du bist vielleicht auf der Messe. Ja, auch du kommst als Tourist her, du läufst hier irgendwie durch, du fliegst quasi, in deine Seele fliegt in einem luftleeren Raum. Wenn du dich dann ins Imperial setzt und du kriegst ein Essen, dann musst du nicht mehr Rätsel raten. Alles, was du siehst, wird sofort für dich verständlich. Alles, was du isst, ist sofort für dich verständlich. Du musst nicht überlegen, schmeckt mir das jetzt? Nein, du weißt schon in dem Moment, wo du es isst, die Verlässlichkeit, das schmeckt mir. Ich will nicht sagen, wir machen einen Allgemeingeschmack, aber wir setzen auf die absolute Klarheit auf. Das ist so wie der stressigste, es gibt zwei stressige Tage, wo du beim Essen aufpassen musst, das ist Silvester und natürlich Weihnachten. Weihnachten hast du wahnsinnigen Druck, passt mein Geschenk, was kriege ich, welche Erwartungen, die Familie, ich muss hier. Wenn du dann ein hochkreatives Weihnachtsessen machst, dann ziehst du den Leuten quasi am Tisch mehr oder weniger den Boden unter die Füße weg und die fallen in ein Loch. Die brauchen in dem Moment für ihre Seele etwas, wo sie sich festhalten können.
Darum haben wir in Köln den Kartoffelsalat immer gehabt.
So ist es. Und bloß nicht ändern und nicht auf die Idee kommen, komm, wir schmecken denn diesmal mit Wasabi ab. Ja. Und dasselbe passiert im Imperial. Das Imperial, wenn du hingehst, ja, da kannst du essen und bist in dieser, weiß ich nicht, zwei Stunden, wo du da bist, völlig ist deine Seele völlig mit dir im Reinen. Du kannst einfach essen, es ist einfach gut, es schmeckt wirklich hervorragend, aber auch dein Hirn sagt, boah, was für tolle Produkte. Und in Würzberg kommst du her und sagst dir, was machen die hier für einen Zauber? Wie hängen die diese, wie machen die das mit dem Abhängen vom Fleisch? Was legen die ein? Sessional at its best. Dann setzen die sich hin und haben in dem Moment auch das Gefühl, heute kann ich alles essen, ohne einmal drüber nachzudenken, ist es nicht nachhaltig genug?
Ja.
Ja? Und krieg eine kreative Hochküche, die abendfüllend ist, wo ich sag, Schatzi, wie schmeckt dir das? Und dann hast du so kleine Kärtchen, wo alles draufsteht. Das ist diese Form von Entertainment, wo du sagst, das ist die Reise wert. Das ist der, da gehst du raus aus deinem Alltag. Und in Nürnberg lässt du deine Seele einfach fallen. Also du siehst schon, es liegt und deswegen auch wieder zurück, wo man ganz am Anfang drüber gesprochen
hat. Warum machst du es hier und nicht in der großen Stadt?
Was machst du vor allem wie? Welches Menü muss wie sein? Und deswegen auch, ich habe ja vorhin auch gesagt, der japanische Stil ist deswegen jetzt gerade so, weil der Japaner macht bei seinen Lebensmitteln so wenig wie möglich, so viel wie nötig. Der will absolute Klarheit haben. Und das ist im Grunde das Spiegelbild oder die Matrize, die sich in Deutschland oder Europa gerade auf die Gerichte legt. Und dann kommt noch dieser kleine Unterschwenker mit dazu, dass der Japaner sehr stark mit Umami, also mit geschmacksintensiven Momenten durch die Glutaminsäuren arbeiten, sprich Sojasauce, die durch Reifung entstehen. Also fermentieren oder sonstige Reifungen setzen diese Glutaminsäure, dieses Protein in Gang und damit kriegst du ein ganz klares, eindeutiges Gericht. Aber es hat eine Kraft beim Essen, dass sie dich mitnimmt. So, Holger, jetzt habe ich dich einmal vollkommen mitgenommen in die absolute Welt, wirklich von wie man über Essen Next Level denkt, über Menü. Ja?
Menü ist ein gutes Stichwort. Wie sieht das denn konkret auf dem Teller aus? Sowohl in der Stadt als auch hier.
Naja, auch das hat natürlich immer damit was zu tun, dass du schon auch, wenn man jetzt im Aura ist, auch mit Anspruch bedenken kommst, hier geht es schon auch um Handwerk. Also es ist nicht einfach nur, dass du eine Scheibe Fleisch dahin legst. Du musst es dann schon schön auch schneiden. Das ist schon eine hohe Ästhetik, die dabei ist. Also viele sagen immer, Essen oder Kochen ist Kunst. Also es ist schon verdammt viel Handwerk, aber irgendwann einmal gehst du diesen kleinen Schritt mehr aus diesem Handwerk heraus in diesen künstlerischen Moment, der eigentlich mehr über die Kreation kommt. Aber wichtig ist die Gestaltung des Tellers. Du musst ihn sehen und du musst sagen, boah, was passiert hier? Also er muss dich mitnehmen. In Nürnberg zum Beispiel, da musst du sehen, handwerklich, sauber, gut gemacht, alles gut gebraten, schön angerichtet, die Soßen, das muss handwerklich alles passen. Und in Nürnberg musst du einen Teller sehen, musst sagen, oh, der wird mir jetzt so schmecken und was für schöne Produkte. Das Auge isst mit. Das ist wie man ja auch sagt, 93% der Entscheidung kommt ja über die Körpersprache.
Mhm.
Ja, also wir unterschätzen immer die Körpersprache. Deswegen, die Körpersprache in einem Restaurantraum ist der Schallschutz und ist ganz klar die Beleuchtung. Ne? Zum Beispiel hier, das macht mein Service immer, das haben die noch nicht drauf. Hier ist in der Mitte unsere große Tafel mit dieser weißen Tischdecke.
Ja.
Und wo hätte das Licht an sein müssen? Nur da oben drüber.
Ja.
Wir beide hätten nicht mit den Lichtern ringsrum jetzt hell sitzen müssen.
Wozu? Das
wär ganz anders.
Es geht ja um was anderes.
Der Tisch leuchtet dich dann an und du bist im Schatten. Und das ist wie ein Schutzmoment. Und so sitzen wir uns jetzt gegenüber, eigentlich in der prallen Sonne, sage ich mal so, ungeschützt. Das ist eine unterbewusste Geschichte. Das ist quasi die Körperhaltung in einem Restaurant. Über Schall, auch eben über die Lautstärke und über die Art und Weise einer Musik. Und diese Körpersprache, ja, die gibt's auch beim Essen auf dem Teller. Wenn der Teller schon mal so aussagt, dass er sagt, schau mich an, bin ich schön. Das ist das kleine Schwarze.
Ja, aber
Schwarze.
Da will man es dann doch nicht mehr essen. Das ist ja oft
doch,
so.
Das ist so wie soll man sagen, schöne Wäsche für Mann und Frau will man ja dann auch wegtun. Ja?
Aber nochmal konkret, was servierst du? Was bekomme ich bei dir zu essen, wenn ich in Nürnberg essen gehe?
Möchtest du jetzt Gerichte haben?
Zum Beispiel 1, 2, 3.
Also das, machen wir mal
weil
so.
Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Also es ist ja auch ein Menü. Also ich, das ist kein à la carte.
Also wir müssen auch so schauen. Also im Zwei-Sterne-Restaurant geht nur ein Menü jetzt. Das ist aber auch, hat auch damit was zu tun. Wir machen ja Entertainment-Moment. Also um 17 Uhr kriegst du eine Führung hinter den Kulissen. Um 18 Uhr ist Menüstart. Und es ist wie eine Choreografie. Also was wir machen, ist eine Art von soliden Entertainment. Kein Quatsch, sondern wir bringen einmal diese gesamte Welt über diesen Moment so rüber. Du hast 5 Stunden voller Eindrücke und hast den Eindruck, du warst wie 2 Wochen irgendwo weg.
Und hinterher habe ich wahrscheinlich sogar verstanden, was ich gegessen habe und weiß nicht nur, wie es heißt.
So ist es. Also du bist Teil des Ganzen. Du bist involviert. Nürnberg haben wir jetzt im Frankness unten haben wir ja à la carte, ganz klar. Und wir haben auch im Imperial, kannst du auch à la carte essen, aber wir haben 3 verschiedene Ideen und die heißen ja: Welche Stimmung bist du? In welchem Mood bist du? Das eine ist der Glamour-Mood. Da machen wir in der Regel vorweg so eine Art Sashimi. Da haben wir zum Beispiel schon einen Stör, heimischen Stör. Der ist so gedry-aged. Ja, der ist ein bisschen gereift und wird aufgeschnitten. Und wir machen ja Sojasoßen selber in Würzburg und so weiter. Die haben wir dann auch. Und dann hast du ein sehr klares Sashimi-Gericht von so einem gereiften Stör. Danach kannst du zum Beispiel, der nächste Gang ist, jetzt im Moment, weil wir im Sommer sind, haben wir Spargeleis. Da haben wir dann eine Vinaigrette aus Fingerlimes. Das sind so ganz kleine Perlen, die, wenn du drauf beißt, platzen die auf und schmecken nach Limette.
Bubble Tea.
Ja, könnte man sagen. Und da ist noch ein bisschen Saiblingskaviar und obendrauf kommt eine kleine Nocke, gerne auch fränkischer schwarzer Störkaviar. Das kannst du auch noch mit essen, Glamour-Mood. Und du, wenn du das isst, dieses Spargeleis mit dem Kaviar, du drehst durch.
Ja.
Und danach haben wir da kommt quasi die Steckplatte auf den Tisch. Und zwar mit Lobster und auch mit Ribeye. Und dann kannst du das runter essen zu zweit. Also auch, um hier der Stadt zum Beispiel auch diesen Druck des Menüs zu nehmen und auch dir selber als Pärchen oder als Vierer-, Fünfer-, Sechser-Tisch die Kommunikation hochzuhalten.
Ja.
Und dann haben wir als Dessert in der Regel eigentlich vor allem ein schönes Sorbet, das vielleicht mit ein bisschen Baiser und so weiter noch einen Knack hat. Und ganz speziell beim Glamour-Mood zum Beispiel gibt es eine Gin-Tonic-Begleitung, wenn du möchtest.
Mm.
Das ist sowas von geil, weil ich hab so viel mehr Bock. Ja, so ein paar kleine Gin Tonics zu trinken, da kriegst du natürlich nicht jedes Mal 4 Cl, ja. Und das ist natürlich auch von der Flüssigkeit insgesamt von der Menge ein bisschen weniger. Das macht mal so richtig Spaß, das hat so eine Feierlaune, als wenn du klassisch die Weinbekleidung nimmst. Wobei wir natürlich, haben wir einmal noch den Celebration Mood, Das ist so, es sind insgesamt 16 Köstlichkeiten, die auf drei Gänge in die Mitte des Tellers geschildert. Also das ist klassisch, dass du eben teilst. Und dann haben wir natürlich den Dinnermut. Das ist, wo wir drei Vorspeisen, kann man sagen, und Zwischengerichte haben, die sehr stark vegetarisch sind. Manchmal haben sie ein kleines Add-on, wo du sagst, oh, bei der Vorspeise nehme ich dieses Add-on noch mit dabei. Dann habe ich von mir aus noch ein Hummer-Tatar dabei zum Beispiel. Und dann haben wir noch ein Fisch- und Fleischgericht natürlich. Wir haben einen Käse und ein Dessert. Und das Dinnermut ist mehr so, wenn du sagst, komm, Schatz,
lass uns hier sitzen.
Genau. Und das ist so, in welcher Stimmung bist du?
Ja. Machst du eigentlich lieber vegetarisch oder lieber Fleisch?
Also ich bin manchmal etwas schockiert darüber, wenn ich in andere Restaurants gehe, muss ich wirklich sagen, wie proteinlastig alles noch ist. Also oft kriegst du einen Fisch mit einem Stück Fleisch und vielleicht noch ein Auge Kaviar oder irgendwas drauf. Also manchmal sage ich mir, also ich habe auch schon bei einem Dreisterner gegessen, so 10 Gänge, und ich würde mal sagen, das Gemüse, was ich an dem Abend gegessen habe, auf alle 10 Gänge verteilt, passt auf einen Esslöffel. Also da war ich echt überrascht, wie stiefmütterlich manchmal wirklich Gemüse in der High-End-Küche behandelt wird. Also wichtig ist ja, du musst ja eine Gemüseküche machen, dass du Fleisch und Fisch nicht vermisst. Es darf dir einfach nicht auffallen. Du musst es essen, musst sagen, oh ja, so ganz salopp gesagt, das mache ich zum Beispiel bei Aufgegabelt beim Bayerischen Fernsehen. Manchmal mache ich da Gerichte, die sind rein pflanzlich. Wenn wir fertig sind, wenn ich die dann so gekocht habe, gemacht habe und dann in die Kamera reinhalte, sage ich ganz am Schluss, ach Mensch, ist ja übrigens rein pflanzlich. Also ich komme nicht am Anfang und sage, jetzt mache ich was Veganes. Nein, sondern wieso, schau her. Ja. Ah, ist ja pflanzlich, schaut ja nicht. Weil das nämlich, auch das ist ja der Unterschied, ob ich drücke oder ziehe. Und in dem Fall ist es so, dass du sagst, ach, das schau her. Das kriegt eine Natürlichkeit. Und eine Gemüseküche muss eine Natürlichkeit kriegen. Keine, die gerne hipstermäßig oft verspottet durch Berlin, so, ja, das müssen sie so und so essen und wir haben das hier und hier gemacht. Und wenn du dir, weißt du, wenn die dir irgend sowas, einfach so einen fermentierten, weiß ich nicht, Chinakohl einfach so auf den Teller legen, musst du sagen, fermentierter Chinakohl, musst du mal essen, schmeckt wie Sauerkraut. Ja, aber wer frisst denn schon gern rohe Sauerkraut? Also du musst schon was machen damit. Mhm. Und eine perfekte Gemüseküche ist sehr aufwendig, aber es lohnt sich. Und das schaffen wir wirklich, wirklich, wirklich im Imperial wahrscheinlich sogar am besten. Von der Außergewöhnlichkeit hier im Aura in Würzburg am einzigartigsten. Und wenn ich jetzt ins Bistro in Würzburg Oma und Enkel sehe, da haben wir es am, sagen wir mal, traditionellsten. Und jetzt springe ich wieder rüber nach Nürnberg ins Frankness. Da haben wir es zum Beispiel sehr urban, jugendlich, unsere Gemüseküche. Die ist so, die bedient sich auch gerne ein wenig dem Muster, was man heute so hat. Also wir haben auch im Frankness auch mal eine Avocado dabei. Da schäme ich mich auch nicht dafür. Aber wir haben sie jetzt nicht so hoch gehängt, dass die jetzt so der Mittelpunkt eines Gerichtes ist, weil ich finde, das darf dann eher begleiten, weil ich möchte schon auch bei der heimischen DNA unserer Produkte auch und Kreationen sein. Ja. Und jetzt kommt etwas, das ist Fluch und Segen und gleichzeitig eigentlich ein großer Applaus an Deutschland. Wenn du dir die Spitzenrestaurants Europas anschaust, dann sitzen in diesen Restaurants 30%, ich nenne es jetzt mal Einheimische, die 70% sind gerne Amerikaner, asiatisch, früher waren ja auch mal der ein oder andere Russe, Emirate und gerne auch Europäer, Foodies, die unterwegs sind. So, und wenn du jetzt aus Amerika von mir aus nach Kopenhagen fliegst, dann ist es dir egal, ob das Menü 450 oder 500 kostet oder nur 300. Das ist ja wurscht, das spielt für die gar keine Rolle.
Ja.
So, in Deutschland, ich sag mal, Berlin kann man vielleicht bei den paar Spitzenrestaurants eine kleine Ausnahme machen. Vielleicht in Hamburg und in München in ein paar. Aber es ist nicht repräsentativ für Deutschland. Wenn du in einem Spitzenrestaurant in Deutschland bist, dann hast du 95% deutsches Publikum. Und jetzt gehe ich mal ein bisschen runter und sage, komm, 80% deutsches, ja, Publikum, 15% europäisches, ja, und 5% sind Amerikaner und Co. Also ich habe hier in der Wagner-Festspielzeit natürlich internationales Publikum. Das heißt, die deutsche Spitzengastronomie hat sich geformt durch, mit und weil der deutsche Gast es so zugelassen hat. Mhm. Das ist eins der größten Komplimente an uns selber, weil das vergessen wir immer.
Aber siehst du die Gefahr in der Nürnberger Stadtbevölkerung oder in der Region, in der Bevölkerung, dass sie sich kleiner macht, als sie ist? Habe ich jetzt, also ich bin gebürtiger Kölner, ich lebe in Berlin. Ich habe, wenn ich jetzt also nach Süden gucke, nach südlich des Mainz, habe ich genau den gegenteiligen Eindruck. Also da denke ich, oh mein Gott, sind die alle großkotzig.
Ja. Das denkst du. Ja, aber das ist nicht so. Also das Schöne ist, dass der Franke, also gegenüber, im bayerischen Bereich muss man sich vorstellen, das ist ja ein wenig der Speckplatz, ist eine Kackgürtel, der Speckplatz von Bayern mit Franken ja auch über lange Zeitraum immer schon gewesen. Deswegen, wenn du natürlich dich in dem Speck suhlst, musst du mit ein bisschen aufkracherischen Momenten versuchen, dich vom anderen Konkurrent abzusetzen. Deswegen haben die aus jedem Hügel eine Sehenswürdigkeit gemacht, so nach dem Motto. Ja, das ist eine völlig normale menschliche Geschichte. Wir hingegen in Franken oben war so, natürlich hatten wir einfach, wir waren Grenzland, das war auch nicht so viel wert. Und irgendwo hing da lange so eine ganz komische depressive Glocke mit dran. Wir waren nie richtig stolz auf das, was wir haben. Und das entwickeln wir gerade. Also wir sind schon um Weiten besser wie vor 20, 30 Jahren. Um Weiten. Das ist zum Beispiel auch Frankenwein ist überragende Spitzensensation. Wenn du irgendwo in Italien bist und die hätten ein vergleichbare Weinregion wie Franken, die würden alle nur Silvaner saufen und Müller-Thurgau. Ja? So wie sie halt da unten ihren Pinot Grigio Soave oder was auch immer dann wegbechern. Aber glaubst du das, dass, geh mal in Nürnberg oder in München irgendwo hin, da nach wie vor trinken die sogenannte Lebenskultur der italienischen Weine, weil sie für sie so leicht macht. Und dann kämpft natürlich der fränkische Winzer mit, trinkt's halt auch einmal einen Silvaner. Mhm. So nach dem Motto. Wir kommen da schon hin. Aber das ist ein Generationsmoment. Und wir müssen uns einfach immer bewusst sein. Und das dürfen wir sagen. Voller Stolz. Das, was in Franken passiert, was auch Auswirkungen auf Bayern hat, die Bayern wären ohne uns Franken arm dran. Ja, die hätten nicht einmal einen Wein. Gell? Muss man schon mal sagen. Die wären wirklich arm dran. Das, was wir in Franken haben, mit den ganzen Landwirten, mit Brot, mit Metzger, mit all dem drum und dran, das kriegst du kein zweites Mal mehr in dieser Vielfältigkeit, Brillanz in Gesamtdeutschland und damit mache ich jetzt aber in Groß-Europa, ja, Italien ist da schon ganz gut dabei und Spanien auch, aber in Deutschland nirgends. Wir sind erstklassig. Und das dürfen wir leben. Denn wenn irgendeiner kommt, international, und ob wir jetzt den Christkindlesmarkt verteufeln oder nicht, aber da kannst du jemanden drüber schicken, das ist Weltkulturerbe. Das ist Weltkulturerbe. Auch wie ein Oktoberfest auf dieser Welt überall nachgemacht wird. Es gibt ja längere und größere und Oktoberfeste außerhalb Münchens, ja. Selbst in Frankfurt machen die, glaube ich, 8 Wochen lang Oktoberfest mit einem riesen Zelt oder was auch immer. Die Brezel, geh mal in New York raus und dann stehst du, hast du eine Brezel. Ich meine, das ist ein Verbrechen an der Bezeichnung. Aber die nehmen das, weil das ist eine Weltspezialität. Und das verkaufen wir noch nicht richtig.
Mal gucken, was es alles zu verkaufen gibt. Also am besten mal auf in die größte Stadt Frankens, nach Nürnberg. Immer wenn ich mal in Nürnberg bin, bin ich meistens so für einen oder maximal 2 Tage in Nürnberg. Und was ich dann mache ist, ich werfe meinen Koffer im Hotel ab, renne ins Bratwursthäusle und esse Bratwurst, weil when in Nuremberg, do as the Nürnbergers do. Das ist auch ganz okay, aber das ist wahrscheinlich nicht alles, was man hier machen kann. Und was man hier machen kann, lasse ich mir jetzt erzählen, und zwar von Claudia Radke. Die veranstaltet kulinarische Führungen durch die Stadt Nürnberg. Hallo Frau Radke.
Ja, hallo Herr Klein.
Die Sache mit dem Bratwursthäusle, ist das eine gute Idee, die ich da habe?
Ja, natürlich ist das eine gute Idee. Denn ich meine, Nürnberger Rostbratwurst ist das Beste, was man kriegen kann.
Aber könnte ja auch eine Touristenfalle sein.
Nein, überhaupt nicht.
Nee, ne? Preise sind okay.
Im Keller werden die, also nicht im Keller, das hört sich so an, im Keller in irgendeiner Bude da. Nein, natürlich nicht. Die haben eine eigene Metzgerei dort im Keller. Werden die Bratwürste hergestellt. Und ich meine, sowieso, Nürnberger Rostbratwurst ist eine geschützte geografische Angabe. Und dann noch einen schönen Kartoffelsalat dazu mit Sauerkraut. Wunderbar. Aber niemals mit Ketchup. Dann outet man sich als Tourist.
Ihre kulinarischen Führungen, wie lang dauern die?
Also erstmal sind es nicht nur kulinarische Führungen, sondern wir machen kulinarische Stadtführungen. Das heißt, wir legen wirklich einen Wert darauf, 50% Stadtführung und 50% Kulinarik. Und im Schnitt dauern die ungefähr 3 Stunden. Also nicht ungefähr, sondern sind eigentlich für 3 Stunden geplant. Wir haben natürlich unterschiedliche Touren. Und wir haben immer so, ja, 3 bis 5 kulinarische Stops. Beziehungsweise auf der Klassik-Tour, das ist so, da ist natürlich die Rostbratwurst mit dabei. Mhm. Da haben wir sogar 7 kulinarische Stops. Wir haben natürlich festgelegte Routen und Touren. Aber in diesen Stationen machen wir sehr oft ganz individuelle Touren. Und wenn jetzt einer kommt, ich möchte noch eine Rostbratwurst-Tour oder ich möchte eine Lebkuchentour machen, machen wir das auch.
Was kann ich denn sehen an Stationen, an kulinarischen Stationen, wenn ich mit Ihnen unterwegs bin?
Wir haben angefangen tatsächlich mit der Klassik-Tour, denn das gehört dazu. Wenn man nach Nürnberg kommt, wie die Rostbratwurst, aber es gehört natürlich der Lebkuchen dazu. Es gehört natürlich auch die Brezen dazu.
Brezen?
Ja, natürlich. Die Butterbrezen. Natürlich.
Aber ist das ein Nürnberger Ding? Ich hätte jetzt, klar, ich hätte gedacht, das ist Butterbrezen ein bayerisches Ding.
Ja, natürlich, aber wir sind ja, ich meine, wir sind in Bayern, aber nicht in Bayern, das ist ganz klar. Wir sind ja in Franken.
Ja.
Also auch. Und wir haben ja auch, also was wir natürlich, diese Stationen, die wir aussuchen, die sind, sollen was Besonderes sein, was Traditionelles, familiengeführte Betriebe, meistens in der 3. oder auch längeren Generation. Und da haben wir zum Beispiel natürlich auch einen, das ist so, der Brezenbäcker in der Stadt ist zum Beispiel Kolbbrezen. Das ist, gehört zu Nürnberg dazu. Und deswegen gehört es natürlich auch auf die Klassik-Tour dazu. Und natürlich gibt es auch zu allem eine Geschichte. Also wir gehen nicht nur hin und sagen so, okay, das ist das, das ist das, das essen wir jetzt. Und dann wir erzählen zum Beispiel dann eben die Familiengeschichte oder warum das so ist. Oder eben auch, warum die Breze überhaupt so jetzt so ist, wie sie ist und warum sie einfach dazugehört.
Wie, warum die Breze ist, wie sie ist, wieso ist denn die, wie sie ist?
Es war natürlich auch mal eine Fastenspeise. Man braucht ja nicht viel, um eine Breze zu backen. Was braucht man? Man braucht Mehl, Wasser, Hefe.
Ja.
Und natürlich ein bisschen Salz obendrauf. Und wenn man sich überlegt, wie die Form so aussieht, sieht ja wie so 2 übereinander geschränkte Arme. Und wenn man sich jetzt mal bildlich vorstellt, wie Mönche zum Gebet die Arme halten. Sie verschränken sie letztendlich vor der Brust und die Hände, wenn Sie es jetzt mal vorstellen, liegen dann praktisch auf den Schultern. Und dann hat man diese Brezenform. Also Fastenspeise. Das ist das eine, aber es gibt natürlich zu allem eine Legende. Die finde ich ja immer dann viel schöner als dieses andere. Es gab einen fränkischen Bäcker.
Mhm.
Der hatte ein bisschen Schwierigkeiten mit seinem Herrn. Und die Schwierigkeit war nicht nur klein, die war so groß, dass er zum Tode verurteilt wurde. Aber sein Herr hat ihm gesagt, okay, ich gebe dir noch eine Chance, ich gebe dir 3 Tage. Und wenn du in den 3 Tagen mir etwas backst und wenn ich da durchschaue und ich sehe 3-mal die Sonne, dann kannst du weiterleben.
Ha, und die Breze hat 3 Löcher.
Genau. Und jetzt kommt auch noch die Lauge hinzu, weil er hat gebacken und gebacken und gebacken. Und am Ende, 3. Tag abends, hatte er eben das, was wir heute Breze nennen. Das lag auf einem Backblech und die Katze ist durch die Backstube gestrichen und ist mit dem Schwanz an das Backblech gestoßen. Und das Backblech und beziehungsweise die Breze flog dann in einen Eimer mit Laugenwasser.
Warum stand da ein Eimer mit Laugenwasser?
Der stand halt einfach da.
Entschuldigung, weil ich wollte jetzt nicht ketzerisch werden.
Naja, vielleicht wollte die Frau nachher putzen oder keine Ahnung, was man mit dem Laugenwasser macht. Stand halt da. Und natürlich mit Natron kann man ja auch viel machen, nicht? Also so Lauge kann man schon für viele Dinge machen. Und die Frau stand wahrscheinlich auch mit gekreuzten Armen im Türrahmen und hat dann gesagt, naja, das wird nix. Aber ich suche mir mal wieder einen neuen Mann, weil der ist jetzt weg. Aber sie hatten ja nichts anderes. Sie haben es dann, haben es gebacken, haben es am nächsten Tag eingereicht und der Herr war zufrieden. Und seitdem gibt's die Breze.
Und was ist die Legende zur Bratwurst?
Ja, natürlich, da gibt's ganz, ganz viele Legenden. Ach, also ja, da gibt's, also könnten wir jetzt 1 Stunde darüber uns unterhalten.
Ich hab Zeit.
Es ist natürlich, dass die fränkischen Wirtshäuser so klein sind, dass die Wurst nicht größer sein darf. Oder aber wir haben unsere berüchtigten Lochgefängnisse, die ja noch original erhalten unter dem Rathaus sind.
Lochgefängnisse?
Das waren die Untersuchungsgefängnisse. Mhm. Die gehen schon auf das 14. Jahrhundert zurück, beziehungsweise das Gebäude an sich geht schon auf das 13. Jahrhundert zurück. Und die befinden sich unter dem alten Rathaus. Das alte Rathaus ist im 14. Jahrhundert gebaut worden. Das war damals der größte nichtkirchliche Bau nördlich der Alpen. Ist im Zweiten Weltkrieg zerstört worden. Aber diese Untersuchungsgefängnisse sind noch da. Und es hat jetzt auch wieder was mit Kulinarik zu tun. Sie sehen schon bei unseren Stadtführungen, also wir machen jetzt nicht nur, da ist die Burg, da ist die Kirche und dergleichen, sondern wir erzählen Geschichten auch dazu. Packen natürlich aber auch die Stadtgeschichte damit rein. Und da zum Beispiel bietet es sich auch an, denn diese Lochgefängnisse waren ja nicht immer die Untersuchungsgefängnisse, sondern das war ursprünglich ein Backhaus eines Klosters. Also dort wurde nie Brothaus. Dort wurde nie Brot gebacken, aber es wurde immer Brot verkauft. Mhm. Und als man eben den Hauptmarkt angelegt hat, hat man das ganze Gelände erhöht, 1 bis 2 Meter, müssen Wahnsinns-Erdarbeiten da passiert sein damals. Und das heißt, dieses ehemalige Brothaus ist nach unten gesackt. Man hat das Rathaus oben drüber gebaut. Und aus diesem ehemaligen Brothaus sind dann die Untersuchungsgefängnisse geworden. Das Loch, deswegen die Lochgefängnisse.
Da, du kommst ins Loch.
Du kommst ins
Loch.
Ja, da ist es so dunkel, wenn man da sieht man die Hand vor Augen.
Ich dachte jetzt, weil Bratwurst, da wären überall Löcher und da haben nur diese kleinen Würste durchgepasst und
das kommt dann auch. Jetzt kommen wir nämlich weiter. Natürlich, das ist diese andere Legende. Weil
nichts geht über Legenden.
Ja, natürlich. Denn ich meine, die Leute, die im Loch saßen, mussten ja versorgt werden. Da war natürlich die Familie dafür da. Ansonsten hat man nicht viel bekommen. Wenn man keine Freunde oder Familie draußen hatte, hat man nichts bekommen. Da hat man eben dahin gedarbt. Aber eben Freunde und Familie haben dann Löcher in die Wand gebohrt, durch die sie dann die kleinen Würste stecken. Und natürlich die bekannteste Legende ist, oder die bekannteste Geschichte ist, denn hier in Nürnberg wurde von Kaufleuten regiert. Mhm. Das ist ja auch anders als die meisten Städte. Und im 14. Jahrhundert war Nürnberg ja schon eine der größten Städte im Reich. Es lebten hier schon 30.000 Menschen und 30.000 Menschen mussten versorgt werden. Und deswegen hatten die Patrizier, das waren die führenden Familien hier, Gesetze für alles und nichts. Und ein Gesetz war eben, dass schon am Spätnachmittag die Tore geschlossen werden, beziehungsweise auch die Gasthäuser geschlossen werden. Da kommen aber so Leute wie Sie, die haben Hunger.
Ja.
Ja, und hungrige Leute sind gefährlich.
Stimmt.
Also hat man gesagt, wir machen eine Wurst, die ist nur so groß wie ein Finger und die passt wunderbar durch ein großes mittelalterliches Schloss und alle sind zufrieden.
Wurst hatten wir, Brezen, Lebkuchen haben Sie gesagt.
Ja, natürlich auch, ja.
Es ist das Schwierigste, was es gibt, ist gute Lebkuchen zu finden, weil es so viele gute Lebküchner gibt in Nürnberg. Wo schicken Sie mich hin?
Oh, das ist ja die Sache. Ne? Es ist schwierig, weil wir wirklich gute Lebküchner haben. Ja. Und ich sage auch meinen Gästen immer, fragen Sie 12 Nürnberger, welches ist der beste Lebkuchen? Ja. Die kriegen 12 verschiedene Antworten.
Ja, wenn Sie Pech haben, sogar 13. Ja.
Genau, ne? Also alle. Und es ist immer so eine Geschmackssache. Denn Lebkuchen wird ja gemacht aus Gewürzen, Nüssen, Mandeln. Früher mit Honig gesüßt. Um Nürnberg herum ist ja der Reichswald. Das war der kaiserliche Bienengarten. Und wo Bienen sind, da gibt's Honig. Und heute natürlich eine Mischung aus Honig und Zucker. Mhm. Zucker gab's auch schon ganz früh in der Stadt. Man hat auch Zuckerlebkuchen schon gehabt. Aber die waren natürlich viel zu teuer. Und heute ist es natürlich genau umgekehrt. Honig ist teurer als Zucker. So ändert sich das eben alles. Und Nürnberg war ja eine Gewürzstadt. Jetzt kann man sagen, okay, das ist jetzt nichts Besonderes, Gewürze gibt's überall. Aber die Nürnberger, wie schon gesagt, wurden von Kaufleuten regiert und die hatten einen wahnsinnig hohen Qualitätsanspruch. Das heißt, alle Waren, die hier in der Stadt waren, mussten immer sehr viel Qualität haben, deswegen auch die ganzen Handwerker. Viele gehörten ja zum gesperrten Handwerk. Die durften die Stadt letztendlich, die Meister, nicht mehr verlassen, weil man eben dieses ganze Know-how hier in der Stadt behalten wollte. Und auch die Lebküchner sind dann im 17. Jahrhundert auch zum gesperrten Handwerk geworden. Ne? Also nicht nur irgendwie nur das metallverarbeitende Handwerk, was man meinen würde, nein, auch die Lebküchner. Und ursprünglich war es eine Fastenspeise. Deswegen haben auch die ersten Lebküchner sich im 14. Jahrhundert in der Nähe von Klöstern angesiedelt. Und in Nürnberg hat man eben auch letztendlich die Qualität erhöht, weil man Gewürze aus den fernen Ländern, also was braucht man, um Gewürze, um Lebkuchen zu backen? Man braucht Kardamom, Koriander, Muskat, Nelken, Orange, Zitronat, Ingwer ein bisschen. Und diese Gewürze wachsen in China, Indonesien, Indien.
Die wachsen überall, nur nicht hier.
Genau, also sind sie über die Fernhandelswege, meistens über Italien, hierher gekommen. Die Gewürze in Italien waren schon teuer und wenn sie hergekommen sind, haben sie den Preis verdoppelt und verdreifacht. Das hat die Stadt natürlich auch reich gemacht. Aber bevor dann diese Gewürze verkauft worden sind oder verkauft werden durften, wurden sie erstmal einem Qualitätscheck unterzogen. Und da war eine Familie hier, die Familie Imhoff, eine Patrizierfamilie, die das wirklich perfektioniert hat. Vielleicht kann man das an dem Gewürz Safran verdeutlichen. Mhm. Ist ja auch heute noch das teuerste Gewürz.
Entsetzlich,
ja. Braucht man zwar nicht für den Lebkuchen, aber genauso wie man mit Safran verfahren ist, ist man mit den anderen Gewürzen auch verfahren. Noch heute wird Safran kopiert, verlängert und was weiß ich, was man alles damit macht. Und genau das Gleiche hat man früher genauso gemacht. Und die haben das so perfektioniert, dass wenn das Siegel der Reichsstadt Nürnberg auf dem Gewürzsack war, dann wusste man im Reich, das ist 1A-Qualität. Dann hat man das natürlich gut gesperrtes Handwerk. Es war erst Fastenspeise. Dann kann man auch sagen, es war ein Snack für die Reichen. Denn man kann sich vorstellen, durch diese Gewürze waren diese Gewürzkuchen, diese Lebkuchen wahnsinnig teuer. Und man hatte so, das ist auch so ein bisschen dieser Mentalität her, man hat eigentlich so sein Reichtum nach außen nicht so gezeigt. Aber wenn man natürlich sehen konnte, Lebkuchen kann ich mir leisten, dann hatte man schon
so ein gewisses bisschen wie teure Schuhe heutzutage.
Genau, ne, diese Lebkuchen. Dann hat man natürlich auch Verordnungen erlassen, dass man, wenn große Festessen waren, dass man da nicht einfach die Soße mit irgendwas andickte, sondern mit Lebkuchen. Deswegen haben wir jetzt auch in der Weihnachtszeit ja gerade immer viel Braten mit einer Lebkuchensoße und. Und auch wenn man Dessert reichte, sollte man nicht irgendwie so italienisches Naschwerk zeigen, sondern Lebkuchen. Bei allen diplomatischen Reisen oder Geschenken war eben dieser Lebkuchen auch immer dabei. Und dann wurde es natürlich Medizin auch durch die Gewürze. Ja, sie gucken mir ganz irritiert an. Naja, Lebkuchen sind gut gegen alles. Die sind gut gegen Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Rückenschmerzen, fördern die Durchblutung, fördern die Konzentration. Also mein Spruch ist immer, jeden Tag einen Lebkuchen, dazu einen Würzwein, dann kann nichts mehr schiefgehen.
Das war jetzt der Ausschnitt aus der Klassik-Tour. Was bieten Sie sonst noch an?
Wir bieten zum Beispiel eine West-Tour an. Das heißt, West-Tour heißt jetzt nicht, wir gehen nach Westen, sondern wir sind so ein bisschen einfach, weil das bedeutet Altstadt West. Wir gehen durch den Westen und fangen letztendlich dann, weil diese Klassiktour geht einmal quer durch die Altstadt und endet unterhalb der Tour. Man hat alles gegessen, was man in Nürnberg gegessen haben sollte und was man gesehen haben sollte. Aber rechts und links von der Altstadt gibt's ja noch so viel. Deswegen im Westen fangen wir oben eben Ehekarussell an, was manche Leute schon immer ganz irritiert, weil da ganz schreckliche Szenen eines Ehelebens dargestellt wird. Und wir haben ja auch Kaffeeröstereien hier in der Stadt. Da gibt es dann zum Beispiel erstmal ein Kaffee vom Bergbrand. Dann wird erstmal auch darüber erzählt, was für einen Kaffee dort gibt. Was also in einer Rösterei ebenso erzählt wird.
Und wenn ich die Kaffeetour fertig habe, schwitze ich und bin komisch am Zittern.
Ja, deswegen gibt's dann ja auch schon gleich was zum Essen. Und das ist ja immer die Herausforderung, gute gastronomische Orte zu finden, aber auch noch gleichzeitig eine schöne Stadtführung dabei zu haben. Und da gehen wir tatsächlich entlang der ersten Stadtmauer oder ersten Stadtmauer aus Stein, gehen dann zum Richtung Unschlittplatz runter, was auch schon wieder was mit Kulinarik zu tun hat, weil Unschlitt, heute würde man Teig dazu sagen, das nicht genießbare Fett von Tieren, wo man Wagenschmiere, Seifen und sowas hat. Aber bevor wir dahin gehen, gehen wir zum Beispiel zum Jove. Das ist ein ganz kleines gastronomisches Betrieb, was auch jetzt gerade wie auch ausgezeichnet worden ist. Also wir suchen auch so ganz kleine spezielle Dinge, auch in die Sterneküche, zum Beispiel auch ins Essigbrätlein, ne, was ja ein Zwei-Sterne-Koch, die eigentlich auch so praktisch, ich sag's dir mal sowas, das war so der der Start hier, der guten Küche hier in Nürnberg, woraus sich vieles halt entwickelt hat. Aber da ist zum Beispiel dann das Jowei dann zum Beispiel auch da mit auf der Tour. Dabei kommen wir natürlich aber auch zum Beispiel am Upatya vorbei, wo wir auch einkehren würden. Aber wir haben ja nur 3 Stunden. Wir können ja nicht überall nur reinlaufen und wieder rauslaufen.
Moment, Sie gehen im Essigbrätlein essen mit den Leuten, die die Führung buchen? Das ist eine teure Führung, ne?
Nein, das ist, wir gehen jetzt nicht essen. Es ist ja auch okay. So, wir haben ja 5 kulinarische Stops. Das heißt, wir gehen ja nicht richtig essen. Snacks ist jetzt auch wieder zu wenig. Wir haben verschiedene Stops und es gibt jetzt nicht überall eine Suppe zum Beispiel. Ja. Es ist schon so ein bisschen aufgebaut, dass es wie so ein Menü ist letztendlich. Und dass man auch danach satt ist. Mhm. Und man muss auch nichts mehr dazu buchen. Es gibt auch genügend zu trinken dabei. Also es gibt auch entweder Wein oder Bier, je nachdem, was man für eine Tour hat. Und beim Essigbrätlein tatsächlich gibt es 2 kleine Amüsgölls. Aber es kommt auch immer jemand, meistens der Chef persönlich, raus und redet auch und spricht mit den Leuten und erzählt. Und das versuchen wir halt auch. Es klappt nicht immer, ist klar. Wir sind ja dort im laufenden Betrieb. Und das ist ja auch so eine Sache. Man geht ja in diese gastronomischen Betriebe rein, natürlich auch zu Zeiten, wo alle essen. Weil wir machen ja auch unsere Führungen, wenn alle frei haben. Ja. Das heißt nicht, wenn alle Montagmorgens, macht keiner mit uns so eine Führung. Und dass eben auch die Gastronomen, wenn sie Zeit haben, sich die Zeit nehmen, mit unseren Gästen sich zu unterhalten und praktisch die Philosophie, die hinter den einzelnen gastronomischen Betrieben steckt, dann auch zu erklären. Das ist jetzt dann auch so ein bisschen, deswegen kann man schon sagen, sehr hochwertige Küche. Also ich meine, hochwertiger geht schon gar nicht, aber auch
doch,
das Jo.
Und zwar auch in Nürnberg.
Auch in Nürnberg, natürlich, ja. Das auf jeden Fall, aber genau, und dann gehen wir aber auch schon wieder zurück, so ein bisschen back to the roots, zum Beispiel auch in die Wirtschaft, die auch gut ist. Eigentlich in Nürnberg kann man überall gut essen, also eigentlich gibt's in Nürnberg, wüsste ich jetzt nicht, irgendwo, wo eine Touristenfalle ist, hat auch was damit zu tun, dass sie die Nürnberger selber in ihren eigenen Restaurants essen. Aber zum Beispiel die Wirtschaft, die zum Beispiel so wie so fränkische Tapas macht, ne? Das fränkische Essen halt wieder ein bisschen anders hergerichtet. Also das versuchen wir auch so ein bisschen zu mischen. Aber dann natürlich auch mal ein Italiener, wo man so einen kleinen Appetizer dann nochmal wieder macht. Also einfach quer durch. Die Kollegen, die für uns letztendlich diese Führung machen, sind auch alles ausgebildete Gästeführer, die eben auch Bock auf Essen haben, die echt darauf Lust haben auch. Und es ist einfach toll, wenn man am Anfang steht, man vor einer Gruppe, die Leute kennen sich teilweise nicht, sind alle fremd miteinander und am Anfang muss man immer wahnsinnig viel reden und muss die Leute zusammenbringen. Also man muss schon wirklich auch wirklich auf die Leute zugehen. Und am Ende kann man sich eigentlich zurücklehnen, weil die Leute sich selber unterhalten. Und ab und zu muss man einfach immer nur, dann ist man mehr so der Unruhe reinbringt und sagt, okay, es tut mir leid, aber wir müssen jetzt aufstehen, wir müssen jetzt wieder weiter. Wir haben ja noch was vor. Und ganz oft passiert es, und das versuchen wir halt auch immer, dass die letzte Station ein Ort ist, wo die Leute auch sitzen bleiben können, wenn sie möchten. Und das passiert ganz oft. Ich weiß nicht, was sich daraus entwickelt. Also da haben wir jetzt noch keine Rückmeldung bekommen. Aber wir hören ganz oft, dass die Leute wirklich sitzen bleiben und einfach noch den Abend oder den Tag, wir haben ja nicht nur Abend, sondern auch Mittagsführungen, und dann ausklingen lassen.
Wie viel Vorlauf brauche ich, wenn ich eine Ihrer Touren buchen will? Wie lange vorher sollte ich mich anmelden?
Also wenn Sie individuelle Touren haben, so früh wie möglich. Aber für diese klassischen Touren, also wir haben die ja, wenn man sich selbst, also wenn es nur 2 Leute sind zu den Terminen, wir haben ja wirklich regelmäßige Termine. Mhm. Jeden Freitag und Samstag haben wir Führungen und bis 2 Tage vorher nehmen wir Anmeldungen an. Aber die sind natürlich auch oft ausgebucht, deswegen so früh wie möglich.
Und die Links zu den kulinarischen Stadtführungen und natürlich zu den Restaurants von Alexander Herrmann, die findet ihr in den Shownotes.